Wie waren denn diese 7 Jahre? Du bist Hera Lind, bist irgendwie bombastisch erfolgreich. Dann hast du diesen Moment, wo du sagst, boah, jetzt hast du erstmal, damals gab es den Begriff noch nicht, aber diesen Medien-Shitstorm. Wie verbringt man dann die 7 Jahre? Sagt man, okay, ich sattel komplett um. Glaubt man dann noch an sein Comeback? Also wie muss ich mir denn diese Zeit dann vorstellen?
Das ist ganz verrückt. Ich hatte den Mann meines Lebens gefunden und durch diese ganze Presse gab es gar kein Zurück mehr. Also hieß es jetzt so, die zwei sind jetzt ein Paar. Man hatte uns eigentlich nur mal zusammen gesehen und abgelichtet. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir versuchen das jetzt. Und heute sind wir so glücklich verheiratet seit 25 Jahren.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schmetterlinge im Kopf. Und heute haben wir eine Gästin, man muss sie eigentlich nicht vorstellen. Sie ist eine der erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit und hat, ich glaube, 12 Millionen Bücher, habe ich gesehen, hast du verkauft im Laufe deines Autorinnenlebens. Und was mich tatsächlich fasziniert hat, und ich bin ehrlich, was ich gar nicht wusste, du hast deine musische Karriere ja überhaupt nicht als Autorin, als Schreiberin gestartet, sondern du hast eine solide Ausbildung als Sängerin und warst im WDR, im Rundfunkorchester des WDRs und hast auch als Solistin gesungen, hast auch CDs besungen. Und eine Schwangerschaft hatte ich, und das hätte ich gerne vorab auch nochmal gewusst, hatte ich dazu gebracht. Also ich habe es ein bisschen so gelesen, zu überlegen, naja, was könnte man denn noch so machen, wenn es gerade nicht singen geht? Und dann schreibt man halt einen Bestseller, was sich eben so anbietet. Hera Lind, herzlich willkommen.
Meine Damen und Herren, Standing Ovations und zwar zurecht. Wow, also vorab erstmal, was für eine ehrenvolle Hera Lind. Wirklich, also wenn man sich so ein bisschen für die Literatur und die Spiegel-Bestsellerliste interessiert, ist das wirklich absolut grandios. Und jedem, dem ich gesagt habe, wir nehmen einen Podcast auf mit Hera Lind. Was? Mit der Hera Lind? Genau, mit der Hera Lind. Also habe die Ehre und eine große, große, große Freude und Ehre. Liebe Hera, willkommen.
Danke, danke, danke. Ja. Zwei kleine Verbesserungen. Inzwischen sind es 22 Millionen.
Entschuldigung. Details.
Die gelten nur für die früheren Frauenromane, sogenannten heiteren Frauenromane, die ich in den 90er Jahren geschrieben habe. Das waren die 12 Millionen. Und jetzt habe ich nochmal 10 Millionen mit Tatsachenromanen geschafft. Das ist eine Erwähnung wert, denke ich.
Auf jeden Fall.
Und die zweite Richtigstellung, du kannst ja nicht als Sängerin in einem Orchester sein. Also ich war im Rundfunkchor und nicht im Rundfunkorchester.
Ah, okay. Ich habe mich tatsächlich bei Wikipedia bedient, ich bin ehrlich.
Steht Rundfunkchor. Und die 22 Millionen sind, glaube ich, auch langsam mal verbesserungswürdig.
Das stimmt. Genau, das steht aber noch da. Aber 22 Millionen ist eine Hausnummer, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sag mal, bei diesen Büchern jetzt auch, nee, kein Wunder, ist nicht richtig. Andere Autorinnen schreiben genauso Bücher, aber vielleicht keine so guten, will ich gar nicht sagen, aber du triffst auch immer wieder die Themen natürlich und das ist mit deinem neuen Buch selbstverständlich auch gelungen. Trotzdem würde ich
halt auch gerade mal die Kamera für liebe Podcast-Hörer auch jederzeit bei YouTube reinschauen. Hier seht ihr es dann nochmal, das neue Buch. Ich glaube, momentan aktuell auf Platz 3 Spiegel-Bestsellerliste.
Das liest sich, ich habe das so ein bisschen witzig gesagt, das liest sich so, naja, dann überlegen wir, was wir machen können, dann schreiben wir und dann wird es auch noch ein Bestseller. War das Schreiben denn auch schon ein Thema so die ganze Zeit, dass du dachtest, würde mich auch nochmal interessieren oder war das wirklich so damals eine spontane Geschichte zu sagen, ich schreibe jetzt mal?
Also ich habe tatsächlich als Sängerin in jeder Pause, und da gibt es viele, wenn man Rundfunkaufnahmen hat, wenn man Konzerttourneen macht, auf jeder Reise, in jeder Wartehalle, im Flughafen, wo auch immer, habe ich Tagebuch geschrieben. Mhm. und auch in den Proben. Und die anderen Kollegen haben manchmal miteinander geratscht. Das ist ja streng verboten und störend. Aber das leise Schreiben in ein Tagebuch, was man heimlich unter den Notenpult hat, das war nicht verboten. Und so haben sich 50, 60 Tagebücher angesammelt, die auch alle hier noch in meinem Arbeitszimmer stehen, die der Anfang waren. Und als ich dann schwanger war, wo du gerade drauf angesprochen hast, Joachim, und mal auf eine Tokio-Tournee, Japan-Tournee nicht mitfliegen konnte nach Tokio, da habe ich dann im 9. Monat gedacht, jetzt versuche ich mal was, aber nicht, um es zu veröffentlichen, sondern um meinen 9. Monat rumzukriegen, weil Alkohol geht ja dann drauf nicht mehr und ich wollte mich irgendwie amüsieren und mich nicht langweilen und mit meinen 30 Kilo Übergewicht irgendwie klarkommen und saß in der Garage damals, weil wir damals gerade umzogen, der einzig warme Raum auf Campingstühlen und habe da geschrieben. Und das ist ein sehr netter Anfang gewesen von einer ganz unerwarteten Karriere, an die ich gar nicht gedacht hatte.
Aber hast du denn beim Supervibe schon, also hat man da beim Schreiben so ein Gefühl zu sagen, na, das könnte eigentlich schon, das fühlt sich alles schon echt gut an beim Schreiben und beim nochmal drüberlesen. Also hat man da als Autorin schon so ein bisschen das Gefühl, dass man sagt, ich glaube, das wird was. Oder ist das noch ganz weit weg und man sagt, oh, ich habe jetzt erstmal Beschäftigung, ich konzentriere mich auf meine Schwangerschaft und ich habe jetzt erstmal ein bisschen Zeitvertreib oder Ablenkung?
Das Supervibe war gar nicht das erste, sondern ein Mann für jede Tonart war
aber
das
erste. Ah, okay.
Und handelt ja schließlich von einer Sängerin in einem professionellen Chor. Also da ging es schon mal los. Das, die zweite Schwangerschaft, das zweite Buch war Frau zu sein, bedarf es wenig. Und das dritte Buch in der dritten Schwangerschaft war das Supervibe. Und insofern muss ich eure Frage so beantworten, dass es dann beim dritten Buch schon ein gewisses Selbstvertrauen gab und natürlich vom damaligen Verlag auch ein großes Interesse.
Das heißt, dann hast du gesagt, gut, ich kann jetzt keine 20 Schwangerschaften hinlegen. Ich muss jetzt auch mal schreiben, ohne eine Schwangerschaft sozusagen.
Ja, dann kam noch die Zauberfrau bei der vierten Schwangerschaft. Und dann, da wurde schon gespöttelt in den Medien, dass ich das gar nicht schaffe, ohne schwanger zu sein oder auch umgekehrt. Aber dann habe ich ab dem 5. Buch es auch so geschafft. Und inzwischen bin ich beim 50. Buch.
Wahnsinn.
Ja, und du hast natürlich Talkshows moderiert etc. Dabei blieb es ja nicht. Das heißt, man hat dein Multitalent, das muss man ja sagen, durchaus erkannt. Ist denn Singen noch ein Thema? Also bist du auch noch gesangsmäßig unterwegs, professionell?
Auf keinen Fall. Ich bin jetzt fast 70 und keine Sängerin, die ernsthaft was auf sich hält im klassischen Bereich, singt noch mit 70. Das ist ausgeschlossen. Aber ich mache ja sehr viele Kreuzfahrten, wo ich Schreibseminare mache, Lesungen und auch Ein-Frau-Shows, Heralind Hautner. Dann gehe ich immer mit auf Kreuzfahrten und da kann man mich nicht hindern. Da singe ich, reise aber vorher auf die Notausgänge hin.
Okay. Aber warum ist das? Verändert sich da die Stimme oder die Atmung im Laufe der Jahre?
Ich bin natürlich nicht mehr im Training. Also mit professionellen Sängern könnte ich lange nicht mehr mithalten. Werde ganz schnell heiser, merke, also die Stimmbänder sind es nicht mehr gewöhnt. Aber so einen Schlager haue ich noch raus oder so etwas, was gerade dazu passt, was ich eh erzähle. Und dann sind die Leute manchmal überrascht. Ich singe auch ganz kurz ein Stück aus dem Verdi-Requiem. Da zucken die regelrecht zusammen. Dann ist es ganz still im Saal.
Das ist Kulturpodcast, meine Freunde.
Und dann war es das aber auch schon.
Herr, wann immer du im Lauf der Aufnahme das Bedürfnis hast, du darfst jederzeit singen und tanzen.
Nein, bitte,
auf keinen Fall. Ist natürlich nochmal so ein Überraschungsmoment, wenn man seine Lieblingsautorin plötzlich da natürlich ein ausgefeiltes Musikstück singen hört, glaube ich, ist da die Überraschung dann einfach. Oder weiß das jeder deiner Fans?
Nein, also wissen viele Leute nicht und sagen hinterher auch ganz überrascht, wussten wir ja nicht und so. Aber das bis auf diesen kleinen Überraschungseffekt mute ich es auch keinem mehr zu.
Du hast selbst gesagt, du hast viele Tatsachenromane dann angefangen zu schreiben. Ich habe kürzlich Capote gesehen und habe erfahren, Capote war eigentlich der angefangen hat, eine Kriminalgeschichte in einen Roman zu verfassen und damit eigentlich den Tatsachenroman geschaffen hat, was ich auch nicht wusste. Also tolle Vorgänger sozusagen in bester Gesellschaft. Tatsachenroman würde man ja sagen, oder ein Roman nach einer wahren Geschichte widerspricht sich ja eigentlich so ein bisschen, weil ein Roman, da würde man jetzt Fiktion natürlich vermuten, was ja eine wahre Begebenheit nicht ist. Wie kriegt man das hin, daraus ohne seine Fantasie, was ja normalerweise dein Beruf ist, so arg walten zu lassen, zu sagen, nee, ich muss mich an den Fakten halten. Wie kriegt man das hin, daraus trotzdem noch sich so zu zügeln, so will ich mal sagen. Oder das hat man einfach
eine sehr gute Frage, weil ich gerade im Moment an einem Tatsachenroman geradezu mit der Protagonistin kämpfe. Also nicht gerade körperlich, aber die Worte sind gefallen, sie machen mich fertig, sie mich auch. So, das ist heftig.
Dennoch sind ohne. Willkommen im Podcast mit Joachim Lecker. Ja.
Dennoch versuchen wir so respektvoll und wertschätzend miteinander umzugehen, wie es nur geht. Als erstes ist für mich immer die Geschichte der Protagonistin beziehungsweise zweimal des männlichen Protagonisten wichtig und seine Empfindungen, und er hat meinen vollsten Respekt oder sie, weil sie es wirklich erlebt hat. Dennoch habe ich natürlich nicht die Bilder vor Augen, die meine Protagonistin vor Augen hat. Ich schreibe gerade eine Geschichte aus den 70er Jahren in Kasachstan, und da wurden noch Schweine geschlachtet und das Wasser noch vom Dorfbrunnen geholt. Und ich, die eh schon so eine schlechte Hausfrau bin, kann mir das gar nicht vorstellen, dass eine Mutter morgens in einer Zinkbadewanne erstmal ein Schwein schlachtete, bevor sie ihre Kinder zur Schule brachte. Oder also diese Verbesserungen der Protagonistin sind gerechtfertigt. Und da setze ich mich hin und mache das alles nochmal. Da gab es keine Spülmaschine, da gab es keine Waschmaschine, keine Ahnung, da gab es keinen Fernseher oder was ich mir da so ausdenke, um die Szene zu füllen. Hm. Aber wenn dann noch dazu, dass der Anspruch der Protagonistin kommt, ich will, dass meine Töchter das lesen, damit sie endlich wissen, wie es wirklich war. Und dann sage ich, und was ist mit den 98.999, die das auch lesen? Ja. Und dann, also da muss ich dann sagen, ich bin eine Romanautorin und ich habe die Fantasie und fülle die Szenen aus mit Dialogen, die vielleicht so oder sicher nicht stattgefunden haben. Mhm. Mit Landschaftsbeschreibungen. Dann sagt sie ja, in Kasachstan war der Wüstensand nicht rot, sondern schwarz. Das verbessere ich alles, ja. Oder die politischen Verhältnisse, das recherchiere ich alles. Aber wenn sie dann wirklich darauf besteht, dass der Vater Flanellhemden anhatte und keine Nylonhemden, dann wird es dann mühsam. Aber bis jetzt haben wir es noch mit Humor hingekriegt. Und treffe auch immer meine Protagonistinnen. Und da ich jetzt auf einer fünfmonatigen Weltreise war und auf dieser Reise das geschrieben habe, treffe ich sie jetzt erst in Zukunft, also noch nicht. Und wahrscheinlich lachen wir uns beide kaputt. Ich hoffe, bis jetzt bin ich mit allen Protagonisten super ausgekommen und es sind Freundschaften entstanden. Und wir haben manchmal hart gekämpft um die Wahrheit und trotzdem darum, dass es noch Unterhaltungswert hat. Mhm. Diese Mischung ist einzigartig und schwierig.
Aber hattest du das schon mal, dass du vielleicht, dass dir ein Tagebuch zugeschickt wurde oder eine Geschichte näher gebracht wurde und dann hast du aber, du hast es dir durchgelesen, du hast ja dann, hast ja auch in anderen Interviews schon gesagt, du guckst natürlich, dann ist das eine Geschichte, die erzählt werden muss oder möchte oder ist das spannend für die Leserinnen und Leser. Aber hattest du schon mal was, wo du gesagt hast, nee, das geht so sehr an mich ran und das finde ich so heftig, das kann ich nicht erzählen.
Ja, hatte ich oft, habe ich viel. Zum Beispiel Missbrauch, also Kindesmissbrauch, habe ich bis jetzt immer abgewehrt. Was ich auch immer abwehre, sind Scheidungsdramen, weil aus der Sicht der einen Person ist es die Wahrnehmung der Person und die andere Person kann ja nicht so ausgerichtet werden. Also ich bin auch kein Familientherapeut und keine Schlichterin und keine Rächerin der Enterbten. Also da mache ich ganz, ganz, ganz viele Absagen. Aber um kurz auf das jetzige aktuelle Buch Um jeden Preis zu sprechen zu kommen, das war ein riesengroßer Glücksfall. Diese Frau Lydia, geboren 1927 und erst 92-jährig verstorben, hatte auch Tagebuch geschrieben, und zwar in sibirischer Gefangenschaft. Und sie hat Tagebuch geschrieben in ihren vielen Jahren später in auch Kasachstan zufällig, und später in Lettland, und hat ihre 6 überlebenden Kinder in die Bundesrepublik gebracht, durch eigene Kraft, durch eigene Arbeit. Und diese überlebenden 6 Kinder saßen bei mir in der Schreibwerkstatt hier in Salzburg und haben mir diese Tagebücher gebracht, die eine der Schwiegertöchter freundlicherweise alle noch abgetippt hatte und mit dem Computer und mir ausgedruckt mitgebracht hat. Und das ist eine solche Wertschätzung auch meiner Arbeit, dass dieser Roman wirklich fantastisch gelungen ist, um jeden Preis. Und jetzt bei Nachfrage, wie findet ihr es denn und seid ihr denn froh, schreiben sie, wir sind so glücklich wie noch nie und wir haben zwar noch nie Hera Lind gelesen, weil sie kommen auch aus Russland, aber wir fahren in jede Buchhandlung und fotografieren die Stapel der Bücher und fühlen uns so geehrt für unsere Mutter und das ist natürlich dann ein Glücksfall und so sollte es sein.
Ich darf mich für 10 Sekunden entschuldigen, ich muss gerade mal meinen Strom einstecken, aber Joachim, mach doch bitte weiter.
Vielleicht sagen wir unseren Zuhörerinnen und Hörern mal, um was es eigentlich geht. Eine Geschichte, die wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, die tausende Mal passiert ist, zwischen den Weltkriegen sozusagen. Es geht um eine deutsche Familie, die zunächst in die Ukraine ausgewandert sind, weil, wie ich erfahren habe, was viele, vor allem auch Handwerker zu der Zeit gemacht haben, einfach um sich da was Neues aufzubauen. Und dann kam nicht nur dort, sondern ja in der ganzen Welt, dieser Zweite Weltkrieg, quasi kamen sie in die Irrungen und Wirrungen dieses Zweiten Weltkrieges und wurden schließlich deportiert. Man denkt dann ja in 1 oder 2 Jahren, man weiß nicht, dass das über 10 Jahre dauert. Und gerade weil wir es jetzt davon hatten, wie nah geht einem das an. Ich hatte zuvor im Übrigen gerade Jonathan Littell, der erzählt ja diese Geschichte nochmal aus einer anderen, die Wohlgesinnten, also auch aus so einer brutalen Perspektive, weil es ja halt einfach brutal war. Wie nah geht einem denn so eine Geschichte, wenn man mit den Menschen, die, ich sag mal, diese Zeit und wer das Buch dann ja lesen wird, also man kann es ja manchmal gar nicht lesen, so schrecklich ist das. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass ein Mensch das überhaupt 1 Jahr, geschweige denn 11 Jahre überlebt. Wie geht es einem dabei oder wie ist die Stimmung, wenn man eben mit diesen Menschen, die das erlebt haben, zusammensitzt und ja, sich das, wie du sagst, man hat es ja selbst glücklicherweise nicht erlebt, aber man kann sich es ja ein bisschen vorstellen.
Das Wochenende, wo die ganze Familie da war, das waren die 6 überlebenden Kinder mit ihren Ehepartnern plus die Witwe eines der verstorbenen Söhne. Mhm. Also wir saßen hier im sehr großen Kreis, 3 Tage zusammen. Es wurde ganz viel geweint. Mhm. Die überlebenden Kinder, die in meinem Alter sind, also meine Generation unvorstellbar, haben Geschichten erzählt, dass sie Läuse in den Augenbrauen hatten und solche Sachen, noch ganz viel Schlimmeres. Und bei dieser eisigen Kälte in Sibirien, in dieser Baracke lebten.
Minus 50 Grad, muss man mal sagen.
Bei minus 50 Grad hat ihre Mutter als junges Mädchen Bäume gefällt mit einer stumpfen Axt und hat Brunnen gegraben und hat einen Ochsen über einen zugefrorenen See geführt. Und später musste sie helfen beim Kastrieren der Rinder. Und also unfassbar für ein junges Mädchen, was ihre Mutter war. Und in diesem Zustand hat sie 8 Kinder geboren, wovon 2 auf der Fensterbank, also erfroren sind und auf der Fensterbank als Kinderleichen noch lange im Schuhkarton lagen, weil sie die nicht beerdigen konnte bei der zugefrorenen Erde. Und dann kamen ganz, ganz viele Erinnerungen eben der überlebenden Geschwister. Und es war einfach unglaublich. Ich war geradezu erschlagen, aber nachdem ich so eine fantastische Vorlage hatte durch die Tagebücher, habe ich ihnen das sofort zugesagt. Und während der Arbeit war ich wirklich zwischendurch, ich musste nach 8 Stunden schreiben. Das mache ich aber immer so, wenn ich schwere Stoffe schreibe. Entweder einmal über unseren Hausberg laufen hier in Salzburg oder wir haben hier eine Tischtennisplatte in der Altstadtwohnung, ist auch krass. Mhm. Und da spielt mein Mann dann mit mir 10 Sätze Tischtennis. Also wir zählen immer bis 21 noch, ganz oldschool. Das heißt, wir spielen eine Stunde, bis wir schweißgebadet sind und manchmal schreie ich ganz laut dabei, nicht die Bälle irgendwo hin knalle. Und dann bin ich wieder im Hier und Jetzt und kann dann auch nachts schlafen, weil sonst würde ich ja gar nicht zur Ruhe kommen.
Wie lange brauchst du denn, bis das, also von der ersten Idee zu, okay, das wird eine Geschichte, das wird ein Roman, bis es dann komplett fertig ist und beziehungsweise vielleicht auch von Abgabetermin an den Verlag und hast du den Moment, wo du sagst, okay, jetzt, oder wie gehst du damit um, wenn du merkst, es kommt vielleicht ins Stocken oder du bist gerade nicht kreativ oder du hast diesen Begriff schon mal erwähnt, Schreibblockade, was hast du da für Werkzeuge, wo du sagst, ich müsste eigentlich das Ding in 4 Wochen fertig haben, mal sehen, wie machen wir es denn jetzt?
Also da bin ich, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Ich bin nämlich 5 Bücher im Voraus. Das heißt, das, was ich jetzt schreibe, erscheint in 2,5 Jahren. Und das, über das wir gerade reden, das habe ich vor 2,5 Jahren geschrieben. Und das erleichtert mich sehr. Das heißt, ich kann meinen Flow abwarten, wenn er dann kommt. Dann schreibe ich 4 bis 6 Wochen fieberhaft jeden Tag 8 Stunden und bin dann so im Flow, dass der Erzählfaden gar nicht abbricht. Mhm. Und dann kann ich aber auch wieder mal 2-3 Monate einfach neue Stoffe suchen. Und jetzt bei herrlichem Sonnenschein sitze ich auf der Dachterrasse und lese die Einsendungen, die täglich kommen und entscheide, eventuell vielleicht mit anderen zu kombinieren oder erstmal nicht. Oder ja, das unbedingt, Volltreffer, schreibe ich dann manchmal ganz glücklich drauf. Da meine ganzen Schubladen sind voll mit Einsendungen. Und so habe ich mich jetzt auch schon für das nächste entschieden und treffe die nächsten schon, die erst in 3 Jahren erscheinen. Und dieser Vorlauf entspannt mich sehr.
Wie kam es denn überhaupt zu dem Treffen? War das jetzt auch, wir schicken mal ein Buch wohin? Wahrscheinlich ja nicht. Wie kam das zustande, dass diese Familie, dass ihr zusammengefunden habt?
Du meinst jetzt die russische Familie, ja, die ja. Hera Lind noch nie gehört hat.
Genau,
ja, richtig. Das sind herrliche Zufälle. Das eine Ehepaar, also der jüngste Sohn mit seiner Frau, die hatten in Österreich mal Urlaub gemacht und saßen abends bei ihren Gastgebern und erzählten die Geschichte der Mutter in Sibirien. Und dann sagte die Gastgeberfrau, das müsst ihr an Hera Lind schicken. Die macht wahre Geschichten, die macht Tatsachenroman. Und dann sagten die beiden, wer ist Hera Lind? Und also alle kannten mich überhaupt nicht, sind erstens keine Romanleser, sind russischstämmig, war also gar nicht mein Klientel und doch hat diese Geschichte zu mir gefunden. Und das ist toll.
Wie wäre es denn eigentlich jetzt, Hera, wenn wir uns irgendwie zufälligerweise an der Tanke treffen, ich komme vorbei und sage, Hera Lind, guck mal, Super Vibe 2, da würde ich mich drüber freuen. Also ist das was dich, und genauso würde ich dich ansprechen, ist das was dich, also A, verfolgt, wenn man, also ich meine, das ist ja, alle deine Bücher sind mega erfolgreich, das ist eins deiner Mega-Hits, aber hast du da irgendwann so einen Störmoment, dass du sagst, ach, das ist Super Vibe, Freunde, ich bin ja mittlerweile ganz anders unterwegs.
Ganz anders unterwegs, ja.
Oder wäre das was, wo du sagst, ja, also wäre das nochmal eine Alternative zu sagen, Super Vibe 2, warum nicht?
Ich bin inzwischen in dem Alter, wo man mich selbst bei bestem Willen nicht mehr auf ein Super Vibe ansprechen würde. Und diese Zeit ist einfach vorbei. Ich sage immer, wie Schauspielerinnen, die auch ihr Image einfach mal wechseln. Das beste Beispiel ist Iris Berben, die Hauptrolle in einem meiner Bücher gespielt hat. Zauberfrau, da hat Iris Berben die Hauptrolle gespielt. Leichte Komödie. Das war in den 90er Jahren. Und heute ist sie eine ganz ernstzunehmende Schauspielerin. Und jeder nimmt ihr das auch ab. Und sie ist ihrem Alter gemäß keine junge Liebhaberin mehr oder so. Insofern würde ich vermutlich auch kein zweites Supervibe schreiben. Aber ich werde natürlich oft gefragt, ob ich nicht mal wieder was Heiteres schreiben kann. Denn meine letzten 25 Tatsachenromane sind richtig, richtig heftig.
Das kann man so bestätigen, ja.
Und dazu hätte ich wirklich mal wieder Lust. Also inzwischen bin ich Großmutter und was...
Kinderbücher oder so. Oh, guck mal, hier der neue Herr.
Kinderbücher nicht, aber so mal über so eine Großmutter mit erwachsenen Kindern und Schwiegerkindern und einer riesen Patchwork-Familie, sowas, das ist schon witzig.
Darüber ihr habt in diesem Podcast zuerst gehört. Exklusiv. So nämlich.
So ja, nämlich. Irgendwann bricht es bei mir nochmal durch und ich schreibe nochmal über einen gemeinsamen Familienurlaub oder über Weihnachten, wo alle versuchen, das Beste zu tun.
Oh, das kann auch tragisch enden.
Oh ja, das kann für den Ehemann auch in Sibirien enden, man weiß es nicht.
Das kann auch in Sibirien enden und mit meinen Freundinnen lache ich mich stundenlang kaputt und die sagen immer, schreib es auf. Aber im Moment habe ich noch Stoff für 10 Tatsachenromane.
Wow. Was hatte ich denn an dem Thema Tatsachenroman, weil wir vorhin gehört haben, ist es ja doch ein ganz anderes Vorgehen und man muss sich schon so ein bisschen einschränken. Was hatte ich denn plötzlich daran gereizt? Gab es da so ein Thema, wo du sagst, ach Mensch, da mache ich jetzt mal einen Tatsachenroman und dann hat man Blut geleckt sozusagen?
Es war eigentlich viel dramatischer. Ich hatte über 7 Jahre keinen Buchvertrag und war eine Persona non grata, nachdem ich mich ja von dem Vater meiner 4 Kinder getrennt hatte und das auch durch die Medien gezogen wurde, wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Und aus dem Superweib wurde ganz schnell eine Rabenmutter. Und der Imageverlust damals führte zu wirklich katastrophalen Folgen, dass ich auch eben keine Bücher mehr schrieb. Damals hatte ich die von euch erwähnten 12 Millionen bereits verkauft, hatte dann 7 Jahre keinen Buchvertrag. Keiner wollte Hera Lind jemals wieder in seiner Talkshow sehen oder sonst was. Und dann kam, wo ich wirklich selber schon sehr bescheiden und klein geworden war und nachdenklich und ja von meinem Erfolgsross auch wirklich runter war. Da kam dann die Einsendung eines Mannes, der schrieb, ich habe meiner Frau auf dem Sterbebett versprochen, Hera Lind schreibt unsere Liebesgeschichte. Die Frau war sehr dramatisch an einer schrecklichen, nämlich die war lange im Wachkoma und das war ganz grauenvoll. Und da habe ich mit diesem Mann Kontakt aufgenommen, nur um ihm zu sagen, ich habe überhaupt keinen Verlag, lieber guter Mann. Danke, dass Sie an mich glauben, aber mich will keiner mehr. Und dann ist mein Mann von einer Reise nach, der war Seemann, den hatte ich auf einem Schiff kennengelernt, der war Gastronom auf Kreuzfahrtschiffen. Und der kam gerade in Urlaub und sagte so, und jetzt fahre ich zur Buchmesse und ich komme mit einem Buchvertrag zurück. Und das ist ihm gelungen. Und so habe ich dann so klein mit Hut wieder angefangen, in einem völlig anderen Genre, bei einem völlig anderen Verlag, mit meinem ersten Tatsachenroman. Und ich weiß noch, wie Sie sagten, im besten Fall schaffen wir 10.000
Kopien.
Und
immerhin.
Es waren dann 480.000.
Aber
da hat man mir gesagt, hast du vielleicht noch eine wahre Geschichte? Und inzwischen sind es, wie gesagt, 25 und weitere 10 in Arbeit, in Planung.
Aber wie waren denn, also jetzt so eine Inhaltsangabe, aber wie waren denn diese 7 Jahre? Du bist Hera Lindt, bist irgendwie bombastisch erfolgreich, dann hast du diesen Moment, wo du sagst, boah, jetzt hast du erstmal, damals gab es den Begriff noch nicht, aber diesen Medien-Shitstorm. Wie verbringt man dann die 7 Jahre? Sagt man, okay, ich sattel komplett um, glaubt man dann noch an sein Comeback? Also wie muss ich mir denn diese Zeit dann vorstellen?
Das ist ganz verrückt. Ich hatte den Mann meines Lebens gefunden und durch diese ganze Presse gab es gar kein Zurück mehr. Also hieß es jetzt so, die zwei sind jetzt ein Paar. Man hatte uns eigentlich nur mal zusammen gesehen und abgelichtet. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir versuchen das jetzt. Und heute sind wir so glücklich verheiratet seit 25 Jahren.
Oh.
Kinder lieben ihn alle so sehr, dass wir wirklich eine fantastische Familie geworden sind. Aber das war eine Arbeit, ein großes Stück Arbeit. Also privat war es wunderbar und konstruktiv und zukunftsorientiert und großartig, wie ich es vorher nicht kannte. Beruflich war ich von 100 auf 0 gestürzt. Ich muss aber sagen, diese liebevolle Umgebung und Familie und der neue Freundeskreis, bin ja dann nach Österreich ausgewandert, ganz weit weg, 4 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das hat mich alles wieder sehr aufgefangen, aber es hat mich auch wieder bescheiden gemacht und auch wieder sehr auf den Boden zurückgeholt. Und letztlich ist es genau das, was mich so reif gemacht hat, dass ich Tatsachenromane schreiben konnte.
Wann lesen wir denn diesen Tatsachenroman mal?
Oh, Herr Lette.
Roman. Kommt der dann noch raus?
Darf ich denn fragen, Herr, was gibt es denn, hast du Bücher oder Literaturtipps? Also was liest du denn, wenn du abends an die Füße hochlegst und sagst, so, jetzt habe ich Feierabend? Hast du Literatur oder hast du vielleicht auch Serien oder Filme, wo du sagst, boah, also wenn ich das gucke, das ist entspannend und inspirierend. Hast du da Ideen und Vorschläge?
Kommt ganz auf an. Also jetzt habe ich hier gerade mir den neuen Martin Suter. Glaube ich, auf Seite 5.
Na guck, passt fertig.
Suter geht immer. Ich lese natürlich immer die Kritiken und natürlich gucke ich auf die Bestsellerlisten. Und wenn ich nicht auf Platz 1 bin, dann kaufe ich mir die.
Und deine eigenen Bücher? Nee, also die von der
Konkurrenz. Nein, die auf Platz 1 sind. Und frag mich. Mensch, was können die, was ich nicht kann? Spaß. Ja. Also ich lerne eigentlich bei jedem Lesen immer dazu. Ich habe großen Respekt vor anderen Autoren, die ganz anders schreiben, die Literaten sind, was ich ja überhaupt nicht bin. Also früher habe ich immer E-Musik und U-Musik unterschieden und ich war in der E-Musik und weiß, wie anstrengend das ist. Und jetzt bin ich in der U-Literatur, also in der Unterhaltung, und mache keine literarischen großen Würfe. Ich bin also wirklich sehr breit gefächert und wenn ihr fragt, was ich so auf Netflix oder so schaue, meine Kinder müssen mir das ja immer erklären, wie das geht und was jetzt angesagt ist, Mama, guck mal, das könntest du mögen.
Ja, ganz wichtig, habe ich von dir den Satz gehört, aber Mama, nicht spoilern. Das hat mir
nicht sehr spoilern, gut. Nicht spoilern. Vor allem, das gibt es auch auf Deutsch, Mama.
Hat man als Spiegel-Bestseller-Autorin denn Angst vor Dennis Scheck?
Oh.
Also dem bin ich mal begegnet. Auf
ich hätte Angst vor ihm, wenn ich ein Buch habe.
Der ist einfach an mir vorbeigegangen. Also der kennt mich überhaupt nicht.
Ach, Dennis Scheck, das ist aber auch, ich weiß nicht. Also,
ich bin auch ganz froh, dass der mich nicht kennt. Das brauche ich auch nicht. Also die Verkaufszahlen sprechen ja irgendwie auch eine Sprache. Und es ist mir lieber, ich gefalle meinen Leserinnen und Lesern, als einem Dennis Scheck, der mich überhaupt nicht erkennt.
Ja, wunderbar. Er sieht ja, ich sag mal, so ein bisschen verknautscht aus, ihm nicht zu erkennen, ist halt auch eine Kunst. Ne?
Ja, aber ja.
Sagt ja. zu dem Buch, es ist ja, wie gesagt, es ist eigentlich eine grausame Geschichte, weil wir eben gerade sagten, wie verbringt man die 7 Jahre? 7 Jahre ist so eine ellenlange Zeit, aber
im
Gegensatz zu der Familie konntest du sie.
Die war ja fast 20 Jahre.
Und die war fast 20 Jahre unterwegs. Man kann sich das wirklich kaum vorstellen.
Ja.
Gibt es denn zu diesen Büchern dann auch Rückmeldungen, also von anderen Betroffenen, die sagen, oh Mensch, das könnte unsere Geschichte sein?
Also ich kriege täglich natürlich im Moment Leserstimmen, weil es jetzt ja gerade gelesen wird, und leite die auch alle an diese Familie weiter. Mhm. Und die nehmen wiederum miteinander Kontakt auf. Und es heißt immer nur, danke für diese Geschichte. Mein Großvater hatte auch, oder meine Großmutter, und haben nie darüber erzählt oder nur in Andeutungen. Und ich habe nie verstanden, warum die so verhärmt oder verbittert waren oder so wortkarg oder was weiß ich. Was übrigens diese Lydia nie war. Das war eine bezaubernde, herzenswarme Frau, bis sie mit 92 starb in Sindelfingen oder irgendwo. Mhm. Deswegen wollten wir da auch ein Denkmal setzen. Aber dieses Verständnis für die Kriegsgeneration, das darf ich, glaube ich, mit Dank sagen, dass das gelingt mir, dass Menschen in meinem Alter und die nächste jüngere Generation zum ersten Mal sich mal in so ein Schicksal reinversetzen, was ihnen ja so keiner ihrer Vorfahren erzählt hat.
Ja, ich glaube, das ist die Sprachlosigkeit, also nicht jeder, aber jetzt so in unserer Generation, also ich bin jetzt Mitte, Ende 50, hat man jemanden, der den Krieg erlebt hat, oder Kriegskind, jemanden, also Mutter, Eltern, also meine Mutter war auch auf der Flucht, aber längst nicht so schlimm wie diese Familie, aber trotzdem. Du hast recht, es wird eigentlich nie was erzählt, sondern immer, ja, ich glaube, da war auch ein Ach, na ja, und das Vergewaltigung weiß man nicht. Und wenn das Thema kommt, weiß man, ja, es war ein Thema. Ne? Man will halt nur nicht drüber sprechen. Und das war der Hintergrund meiner Frage, weil ich eben auch jetzt aus meiner Familiengeschichte gar nicht so viel weiß, aber die Flucht oder die Tatsache der Flucht kenne ich. Und ich vermute mal, keine Flucht in diesen Zeiten war irgendwie anders als diese, ja, vielleicht in Kleinigkeiten, aber sie war immer von Qualen und von Entbehrung und Tod und solchen Dingen begleitet. Und das hat mich da sehr berührt, tatsächlich.
Ich wollte gerade noch sagen, mit Blick auf die Uhr, wer kommt um 18 Uhr die Festspielpräsidentin? Das sind mal Gäste, die mich klar empfangen.
Ich bin damit ihr euren Zahnarzttermin verschiebt. Ihr Lieben, ich kriege gleich wichtigen Besuch.
So nämlich. Ich darf noch ein Setfoto machen und darf noch mal ganz kurz fragen, liebe Herren. Ich darf also zum einen noch mal vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Guck mal, Setfoto, meine Damen und so nämlich, als hätten wir es geprobt. Vielen Wahnsinn, Herr Lind hier bei uns im Podcast. Und du hattest in einem Interview gesagt, du hast dann manchmal bei Live-Auftritten, um die Leute, ich glaube, die letzte Minute, hast du dann noch mal so ein Gag oder so einen Witz, den du gerne erzählst als Rausschmeißer. Hast du den gerade parat, oder sonst würde ich noch einen erzählen?
Erzähl du einen. Ich will neun mal. Ich kenne nur einen einzigen, den erzähle ich jetzt seit
20. Entschuldige mal, Herr Letschert, du musst lachen. Ich habe so einen ganz kurzen, aber der gefällt, also Witz, sorry, nicht, dass man das falsch versteht. Ich habe einen, und zwar, da kommt das Kind nach Hause von der Schule und sagt, Papa, Papa, ich habe eine 6 in Deutsch. Da sagt der Vater ganz echauffiert, hä, wie kann das denn sein? Ich habe doch gelernt mit du.
Da finde ich meinen schöner.
Da gibt es doch so einen, hat Aldi noch offen. Und dann fragt ein Deutscher einen türkischen Passanten, hat Aldi noch offen? Nee, wie geht's nach Aldi? Und dann sagt der zu Aldi. Ach, hat Aldi schon geschlossen? Den finde ich auch sehr nett, aber der hat ja wieder rassistische, und das darf man
Gut, dann mache ich noch einen unrassistischen.
Mach du noch einen.
Kommt ein Pferd in die Blumenhandlung und fragt, hast du mal geritten?
Oh.
Ja, da muss man nachdenken. Oh. Ihr Lieben.
Karlauer lässt grüßen.
Ihr Lieben,
heilige St. Karlauer.
Wenn ihr es nicht ganz so platt haben wollt, dann haben wir einen Tipp für euch. Und das ist
von euch, dass ihr das nochmal sagt. Um jeden Preis müsst ihr das lesen.
Um jeden Preis. Im Knauer Verlag. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist eine packende Geschichte. Die hat man, wenn es nicht so dick wäre, hätte man es in 2 Tagen. So braucht man vielleicht eine Woche, aber man kommt, ist ein Page-Turner und ein wirklich, der ans Herz geht. Ganz lieben Dank an die Familie natürlich, dass sie sich dir so offenbart hat, und vielen Dank an dich, dass du diese Offenbarung angenommen hast und daraus eine Geschichte.
Ein riesen Glückstreffer. Ich warte auf weitere.
Fantastisch. Wir auch.
Ja. Alles liebe Hera, vielen, vielen, vielen Dank. Habe die Ehre. Lieber Steffen. Ja.
Alles Gute. Bis.
Bis dann. Ciao. Dankeschön. Bye, bye.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.